Das Kölner Corona-Update.
Und heute mit einem kleinen Special. Es ist die 100. Folge. Das ist mit Sicherheit kein Grund zu feiern. Aber für uns auf jeden Fall mal die Gelegenheit, ein wenig zurückzuschauen und darüber zu sprechen, was diese Pandemie mit uns JournalistInnen gemacht hat. Mein Name ist Stefan Bartsch und ich begrüße jetzt zwei der Mitwirkenden an diesem Podcast, nämlich Frank Waltl und Katrin Ude. Hallo.
Hallo, ihr beiden.
Genau, Ladies first, wollte ich sagen. Hallo ihr beiden, hallo Köln, hallo Umland.
Frank, wenn dir jemand gesagt hätte am 17. März, als wir die erste Folge gemacht haben, das werden mal mindestens 100 Folgen, was hättest du gesagt?
Wahrscheinlich hätte ich mich gar nicht so sehr gewundert, weil ganz am Anfang haben wir ja, ich weiß gar nicht, ob täglich oder alle zwei Tage einen Podcast gemacht. Und insofern hätte mich das wahrscheinlich gar nicht verwundert, wenn es mal so viele Folgen werden, weil ich von Anfang an der Überzeugung war und mich darauf eingestellt habe, dass diese Pandemie nicht irgendwie im Sommer vorbei ist und auch nicht im Herbst, sondern dass sie uns wirklich ja jetzt auch noch ein paar Monate begleiten wird.
Ja, es waren tatsächlich am Anfang war es eine Folge pro Tag. Ich erinnere mich auch noch, dass das ziemlich umfangreich auch war. Wir haben immer viel kommuniziert, gerade in dieser ersten Zeit. Wie ist das? Seitdem hat sich viel verändert. Welche Veränderungen habt ihr so wahrgenommen, gerade auch hinsichtlich dieses Podcasts, weil wir ja immer uns dann auch so ein bisschen danach gerichtet haben, wer hört uns jetzt gerade auch noch in welchem Umfang zu? Wie war das bei dir, Katrin?
Also ich glaube, mir selber ist aufgefallen, jetzt vor allen Dingen auch in dem Podcast-Bereich, aber generell ja auch im gesamten Leben, im Alltag, dass dann doch irgendwann nach einer gewissen Zeit so eine gewisse Routine reingekommen ist. Also ganz am Anfang war es noch total neu, wenn diese Bund-Länder-Konferenzen stattgefunden haben, irgendwelche Dinge beschlossen wurden, Lockerungen, irgendwas aufgehoben wurde. Und ich finde, das hat man auch bei unserer Arbeit hier im Podcast gemerkt, dass man irgendwann dachte, okay, jetzt kommt die nächste Bund-Länder-Konferenz und es wird wieder irgendwas beschlossen werden. Und man hat irgendwann so eine gewisse Routine, finde ich, einfach entwickelt, damit umzugehen, was ich am Anfang ehrlich gesagt gar nicht gedacht hätte. Also auch wenn man sich darauf eingestellt hat, dass das vielleicht alles eine Zeit lang dauern wird, ich hätte nicht gedacht, dass das doch mal so ein fester Bestandteil unseres Alltags irgendwie wird.
Mhm. Gerade im ersten Lockdown hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, wir haben noch nie so viel gearbeitet wie in dieser ersten Zeit, oder?
Ja, das ist auch wirklich ein Satz, den ich in den letzten Wochen öfter mal gesagt habe oder so. Ich habe tatsächlich, und ich arbeite eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, generell gerne und viel. Ich habe noch nie so viel, gerade in den Anfangswochen und Monaten, gearbeitet. Und das liegt vielleicht ja auch daran, dass wir ja nicht nur beruflich von dieser Pandemie und von Corona betroffen sind, sondern auch privat. Also wenn du zu Hause bist, ist ja nicht plötzlich irgendwann Feierabend oder so, sondern es ist ja quasi so eine 24-Stunden-Geschichte. Ne? Also ich denke mal, das wird ja bei dir auch nicht anders gewesen sein, Stefan.
Nee, ganz genau. Und trotzdem hat man oder möchte man natürlich irgendwie auch mal so ein bisschen Corona-Müdigkeit erleben, denke ich. Und einfach mal auch abschalten, so wie das eben auch viele, viele tun, weil es irgendwann in so einen Overkill auch gerät. Ne? Dass man einfach, wenn man nur noch Corona von morgens bis abends hört, und das ist ja bei uns jobmäßig eigentlich gar nicht anders möglich, wird man trotzdem gerne mal da einfach raus, ne?
Ich finde tatsächlich die größte Herausforderung, eben halt diese Müdigkeit gar nicht aufkommen zu lassen. Und wenn man sich mal anschaut, wie diese Informationsflut, diese Wellen, die da immer auf uns zugeströmt sind, die zu verarbeiten, die zu transportieren, dann auch in der Geschwindigkeit. Wir hatten ja Phasen, wo sich manche Informationen oder Aussagen stündlich auch verändert haben. Mhm. Und das immer wieder den Menschen und auch erstmal selber zu verstehen und dann zu transportieren, sodass die Menschen das verstehen oder so. Das finde ich wirklich als die größte Herausforderung. Und da muss ich auch sagen, da sollten sich ja viele Medienhäuser, Berichterstatter auch regelmäßig mal hinterfragen, ob sie wirklich in diesen wilden, verrückten Zeiten den Platz eingenommen haben, der ihnen zusteht. Also haben sie ihre Verantwortung wirklich auch umgesetzt, die Menschen zu informieren. Etwas, was ich mich als Berichterstatter wirklich regelmäßig frage und ich leider auch nicht immer mit Ja beantworten kann, einfach weil diese Zeit so unübersichtlich wild ist.
Ich glaube, dass das tatsächlich auch einfach ein Problem ist, was wir Journalisten auch selber einfach haben. Also wir können ja nur Leuten etwas erklären und auch verständlich erklären, wenn wir es selber verstehen. Und ich glaube, dass das, also ich habe mich öfter an einem Punkt ertappt gefühlt, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt hier irgendwas auch mal vielleicht im Podcast erklären. Das muss ich aber selber erstmal verstehen. Und das war teilweise auch echt nicht so leicht, gerade auch wenn sich die Ereignisse dann überschlagen haben und dann irgendwelche verschiedenen Verordnungen veröffentlicht wurden, wo man einfach überlegen muss, okay, stopp mal, was gilt jetzt für uns hier gerade? Und das dann so zu transportieren, dass die Leute das verstehen. Ich glaube, das ist halt eine schwierige oder eine große Aufgabe und ich glaube, das ist auch oft tatsächlich nicht so gut gelungen. Also jetzt nicht bei uns, vielleicht auch, aber generell bei den Medien im Gesamten so.
Ja. Das ist ja insofern auch interessant, weil relativ schnell ja auch dieser Vorwurf der Systemmedien und so weiter, die ganzen Diskussionen kamen ja sehr schnell auf. Ich glaube schon im Mai letzten Jahres so, da haben wir das erste Mal auch im Podcast darüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist immer noch ein Gott sei Dank sehr kleiner Teil der Bevölkerung. Trotzdem macht das ja was mit einem. Also irgendwie kommt man ja doch auch irgendwie ins Grübeln, oder? Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, Frank, aber hast du dich deshalb auch noch mehr hinterfragt möglicherweise?
Ja, ich will das mal versuchen so zu beantworten. Also, dass mich hinterfragen, damit meinte ich jetzt nicht, dass ich an mir, an meiner Position oder an meiner Arbeit grundsätzlich zweifle. Das tue ich nicht. Also, ich glaube schon, dass wir ich für mich jetzt sagen kann, ich versuche jeden Tag einen sauberen Job abzuliefern. Und ich glaube, in aller Regel funktioniert das. Nur trotzdem gehört ja in so einer Situation da mal auch zu überlegen, ist das jetzt wichtig? Hat man sich vielleicht, und jetzt kommen wir in diesen Bereich Fake News, was du da angedeutet hast, ja, hat man sich da vielleicht treiben lassen von einer bestimmten Internetstimmung, Social Media oder so? Oder ist man nicht als Berichterstatter dann vielleicht besonders gefordert, da ein bisschen mehr Distanz aufzubauen oder so. Und das meinte ich damit. Und habe ich mich hinterfragt? Ja, ich habe mich, wenn ich zum Beispiel mal an diese ganzen Querdenker-Demos hier in Köln denke, schon auch hinterfragt, weil am Anfang bin ich da hingegangen, und das muss ich dann schon zugeben, und sagen so, ach ja, okay, das sind die in Anführungsstrichen Spinner, die da nicht verstanden haben, was tatsächlich in der Welt los ist. Und dann, wenn man sich so manche Gespräche oder Begegnungen oder auch Personen, die man einfach nur mal so im Vorbeigehen erlebt hat, nochmal mit Abstand ins Gedächtnis ruft, dann ist es mir schon auch so gegangen, so ist das ja, dass ich dann gesagt habe, okay, da ist ein Mensch, der hat das vielleicht einfach so nicht verstanden oder der ist von diesem Standpunkt ausgegangen und vielleicht hat ihm einfach noch nie jemand erklärt, dass der Standpunkt ja vielleicht auch anders interpretiert werden kann. Also dieses Thema Information, Aufklärung, immer wieder sagen, wie ist die Situation, wie ist sie aus unserer Sicht, was ist für und wider, das ist mir schon noch so ein bisschen stärker ins Bewusstsein gekommen, dass wir auch natürlich, und das muss man auch sagen, dass wir auch für diese Menschen berichten, um möglichst darzustellen, was in der Welt passiert.
Lass uns mal über Folgendes sprechen. Wir sind ja quasi, eigentlich sind wir drei Generationen. Ich möchte mal Frank Waltl als das Urgestein hier in diesem Podcast nennen. Ich bin so ein Mittelding jetzt so seit 10 Jahren dabei. Und Katrin, du hast in der Pandemie eigentlich erst richtig angefangen. Du warst zwar natürlich auch schon vorher Teil der Redaktion hier bei Radio Köln, aber hast dein Volontariat mitten in der Pandemie gestartet. Wie war das für dich, diese Anfangszeit und auch jetzt die ganze Zeit? Weil wir können ja immer noch nicht von Normalität sprechen. Also du machst immer noch kein normales Volontariat.
Tatsächlich. Also ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang dachte, so, also wir haben letztes Jahr im April zum 1.4. hat das Volontariat angefangen. Es dauert immer 2 Jahre bei uns. Und ich habe ganz am Anfang gedacht, ach ja, komm, ein paar Monate jetzt mal überwiegend im Homeoffice zu sitzen, hat ja auch seine Vorteile und so. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass sich das auch bis in das zweite Ausbildungsjahr noch so ziehen wird. Jetzt kommen wir zwar auch häufiger in die Redaktion, wenn es eben nötig und machbar ist, aber trotzdem, ja, du hast es ja schon gesagt, das ist eine komplett andere Ausbildung, als man sie normalerweise bei uns hätte. Also es gehört zum Beispiel ja auch dazu, dass man gewisse Außenstationen mal besucht hier in Köln, von der Stadt Köln zum Beispiel, von der Polizei, oder dass man Praktika in anderen Unternehmen macht, verschiedene Kurse belegt. Und das hat bei uns tatsächlich einfach bisher entweder gar nicht stattgefunden oder wirklich einfach nur über Zoom. Und ich weiß es nicht. Also natürlich, ich glaube, wir versuchen alle das Beste irgendwie draus zu machen, auch bei uns in der Redaktion. Aber es sind natürlich schon viele Punkte, die einfach nicht so optimal jetzt sind aktuell. Aber ich versuche dann immer, das ein bisschen positiver zu sehen und zu sagen, okay, es gibt aber auch Dinge, die vielleicht jetzt nur durch Corona eben möglich geworden sind, die wir ausprobieren konnten. Zum Beispiel eben diesen Podcast. Hm. Hätte es Corona nicht gegeben, hätte ich die Chance auch nicht bekommen, mich in diesem Feld einfach mal auszuprobieren. Insofern hat es zwar alles viele, viele Nachteile mit sich gebracht, aber eben auch die ein oder anderen positiven Dinge. Und die versuche ich dann einfach immer mir präsenter zu halten. Hm. Aber vielleicht würde ich gerne noch mal einhaken zu dem Thema, was wir vorhin hatten, zu diesen ganzen Fake News und so. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte schon auch viele Diskussionen im erweiterten Freundeskreis oder auch mit bekannten Verwandten, die jetzt Gott sei Dank nicht in diese Querdenker-Richtung gehen, aber die eben schon sehr skeptisch waren, was zum Beispiel eine Impfung angeht, die sich auch teilweise nicht so an die Regeln gehalten haben, wie ich es eigentlich dachte, dass man es tun sollte oder ich es selber auch gemacht habe. Sind bei euch denn da auch mal Diskussionen irgendwie entstanden, dass man einfach gemerkt hat, okay, Leute, die eigentlich zu meinem Freundeskreis zählen, reagieren jetzt in so einer außergewöhnlichen Situation einfach nicht so, wie ich es von ihnen erwartet hätte. Vielleicht auch, weil sie sich eben nicht so intensiv damit auseinandersetzen, wie wir es tun und wie man es eigentlich hätte tun sollen.
Bei mir ist es fast das Gegenteil ist fast der Fall. Also Leute, die sich eigentlich mutmaßlich sehr ausführlich mit diesen Dingen beschäftigen und aus meiner Sicht auch immer eigentlich sehr, keine Ahnung, weltoffen, reflektiert waren. Da gab es schon über ein, zwei Ecken den einen oder anderen, der sich da nicht wiedergefunden hat in dieser ganzen Diskussion oder sich dann rausgehalten hat oder eben tatsächlich auch gesagt hat, das ist im Prinzip alles Quatsch. Ich bin aber nie in so eine direkte Konfrontation geraten. Ich weiß nicht, wie das bei Frunk war, ob er da möglicherweise was zu berichten hat.
Die meisten kennen mich ja unter Frank.
Frank, Entschuldigung, ich rutsche immer wieder rüber.
ist nicht schlimm. Jetzt kennt halt auch jeder meinen Spitznamen. Alles gut. Wie war das bei mir? Ich glaube, es ist schon auch mal wichtig, zu welchem Zeitpunkt der Pandemie hat man sich gerade befunden. Also klar gibt es Leute, die sagen so, ja, was ist denn Impfen richtig oder falsch? Das muss jeder für sich selbst beantworten. Also das ist zum Beispiel meine Meinung. Also ich bin ein Impfbefürworter, aber es gibt eben halt Menschen, die sich da grundsätzlich eben kritisch zu stellen. Das muss man, glaube ich, als Gesellschaft oder eben halt auch so zwischenmenschlich akzeptieren. Ich hatte keine direkte Konfrontation, aber ich sehe natürlich schon, dass man je nachdem, an welcher Phase, da komme ich jetzt wieder drauf zurück, der Pandemie man ist, die Menschen unterschiedlich sich mitgenommen fühlen. Also Beispiel, wir sind jetzt in der Phase, wo die Diskussion auftaucht, müssen Jüngere geimpft werden, Schüler und so weiter. Also müssen wir da vielleicht nochmal die Solidarität anders leben. So, jetzt habe ich durchaus aber Menschen in meinem Umfeld, die dann eben halt mal zu der jüngeren Generation gehören, also so rund um die 20, 25 bis zu 30, und über dieses Alter spreche ich jetzt mal, und von denen höre ich dann sowas, weißt du, am Anfang sollten wir Solidarität mit den Älteren, also Ü60 und so weiter, zeigen, weil die besonders gefährdet waren. Dann blieben wir zu Hause, wir haben den Sommer nicht gefeiert, wir wurden von der Schafenstraße oder vom Stadtgarten oder so, da hat man uns verscheucht, ja, sinngemäß jetzt mal, oder die meisten sind einfach mal als Solidarität, weil sie es eben halt auch eingesehen haben, zu Hause geblieben, haben verzichtet. Und jetzt sind sie in der Situation, wo die Ü60 mehr oder weniger durchgeimpft ist. Ja, jetzt fahren die nach Malle oder sonst wo in den Sommerurlaub. Die Generation, die jetzt eigentlich dann irgendwann mal dran ist mit Impfen, die sagt so, ah ja, jetzt kommen natürlich erstmal die Schüler oder so. Ob das dann jetzt letztlich stimmt oder gerechtfertigt ist oder so, das ist natürlich auch mal schwierig und differenziert zu betrachten. Aber das ist mal so eine Stimmunglage, wo ich meine, das kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt man sich mit wem unterhält.
Ich hatte das halt jetzt vor allen Dingen darauf bezogen, dass, finde ich, auch einfach nochmal wichtig oder deutlich geworden ist, wie wichtig es ist, sich in solchen Dingen halt ausführlich zu informieren, weil ich eben auch viele Leute oder einige kenne, die sich eben nicht so ausführlich dann mit diesen ganzen Themen beschäftigt haben, wie man das wahrscheinlich eigentlich hätte tun sollen, um sich eben eine gute Meinung dazu zu bilden. Egal, ob das jetzt am Ende dann Pro- oder Kontra-Impfen ist, darum geht es ja gar nicht. Aber dass ich in der Diskussion eben schon gemerkt habe, okay, die sind so anti gegen irgendetwas, ohne sich aber wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben, warum sie anti sind. Das war das, was ich eigentlich damit sagen wollte.
Aber warum glaubst du denn, dass sie anti sind?
Weil zum Beispiel eine Bekannte von mir, die war am Anfang, wie gesagt, sehr gegen das Thema Impfen. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, warum bist du denn dagegen? Und dann meint sie, ja, das geht mir jetzt einfach alles viel zu schnell. So, und dann meinte ich, ja, aber das hat ja auch seine Gründe, weshalb das jetzt schneller ist im Vergleich zu, weiß ich nicht, anderen Impfstoffen, die irgendwie entwickelt sind und so. Dann, also ich habe einfach in der Diskussion mit ihr gemerkt, sie hatte sich ihre Meinung schon irgendwie gebildet, ohne wirklich sich damit beschäftigt zu haben. Und ich glaube, dass das einfach fehlende Informationen waren, die am Ende zu ihrer Meinung geführt haben. Weil jetzt hat sie sich ihren Impftermin geben lassen und sieht das auf einmal total anders. Aber da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, den du eben angesprochen hast, dass man halt gucken müsste, an welcher Situation oder an welchem Zeitpunkt in der Pandemie man einfach ist.
Weißt du denn oder kannst du sagen, warum diese oder wie dieser Sinneswandel zustande gekommen ist? Also warum dann jetzt doch? Hat es da irgendwie so ein Schlüsselereignis gegeben oder hat sie dann angefangen, sich zu informieren? Wie ist das passiert?
Also ich glaube, ein Schlüsselereignis in dem Sinne gab es nicht. Wir haben da schon öfter auch dann einfach mal drüber gesprochen und ich habe ihr dann den einen oder anderen Link geschickt zu einer Seite, wo ich der Meinung war, dass das da ganz gut aufgedröselt war. Ich glaube, dass es einfach mit der Zeit irgendwie auch zu tun hatte und dass sie vielleicht auch verstanden hat, okay, wenn wir alle wieder ein halbwegs normales Leben führen wollen, wird es zumindest wahrscheinlicher, dass das eintritt, je mehr Leute sich auch impfen lassen. Und ich glaube, dass sie jetzt am Ende sich einfach von diesem ganzen Schwung hat mitziehen lassen. Müsste ich vielleicht nochmal mit ihr eine Diskussion oder ein Gespräch darüber führen, wie dieser Sinneswandel jetzt zustande gekommen ist. Kann ich nicht genau sagen.
Ja, wäre doch, Stefan, mal was für den Podcast, ne? So vom Saulus zum Paulus vielleicht? Oder ich weiß jetzt nicht.
Genau, ich will sie ja jetzt auch nicht. Das ist eine sehr gute Freundin von mir. Also ich möchte sie nicht hier irgendwie in den Dreck ziehen.
Ja. Nein, also nicht nochmal, also was heißt denn in den Dreck ziehen? Also wenn ein Mensch der Meinung ist, ich möchte mich nicht impfen lassen oder ich verstehe das nicht, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen oder so, ich finde, das ist das Falscheste, dann da mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, so, die machen alles falsch oder so. Es ist doch gerade unsere, also jetzt mal nicht nur so als Mensch und Freundin oder Freund oder so, sondern unsere Herausforderung als Journalist, unsere Aufgabe, diese Menschen auch zu erreichen. Und deswegen ist das Gespräch mit, oder wäre das mögliche Gespräch mit deiner Freundin ja jetzt nicht irgendwie, um sie an den Pranger zu stellen, sondern einfach vielleicht mal zu zeigen, so, hey, guck mal, hier ging es vielleicht so wie ganz vielen Menschen. Ja, darum ging es eher.
Ich werde sie mal fragen. Vielleicht hat sie Lust.
Das erinnert mich nur noch an eine Sache. Ich habe nämlich auch ganz am Anfang mal versucht, als die erste Querdenken-Szene und so aufkam, habe ich auch mal versucht, dort Leute zu kontaktieren und mit Leuten zu sprechen, genau über dieses Phänomen und über die Kritik und so weiter. Und da ging es überhaupt nicht ums Bloßstellen, sondern auch einfach mal ums Zuhören und auch mal reden lassen. Die Bereitschaft dazu auf der anderen Seite ist aber gleich null. Also, und das ist so ein bisschen, oder das ist auch das, was ich so ein bisschen mit Sorge immer beobachtet habe jetzt in dieser ganzen Zeit. Das ist also dieses reine Schwarz-Weiß-Denken und es gibt nur noch eine gute Seite und eine falsche Seite und dazwischen, also diese ganzen Graustufen lassen zunehmend nach. Ich weiß nicht, also das ist zumindest mein Gefühl und meine Sorge, dass so eine gewisse, in gewissen Teilen, in gesellschaftlichen Teilen eben so eine fast eine Radikalisierung so stattfindet. Und da gucke ich schon immer auch noch sehr ängstlich drauf, muss ich sagen, ganz ehrlich.
Ich finde es einfach auch immer erschreckend zu sehen, wie viel Zulauf auf diesen Querdenker-Demos ist. Natürlich darf man nicht vergessen, das ist am Ende doch einfach ein sehr kleiner Teil unserer Gesellschaft. Aber trotzdem bin ich immer wieder überrascht davon, wie viele Leute sich dem eben doch anschließen und die ja einfach irgendwie scheinbar ja damit hadern, wie es bei uns zurzeit läuft. Und sicherlich ist die Kritik an der einen oder anderen Stelle ja auch angebracht, darum geht es gar nicht. Aber das, was du, Stefan, gerade gesagt hast, mit dem dieses sehr Radikale, und das hat so eine Querdenker-Demo meiner Meinung nach ja schon, dass das eben ja immer zunimmt und das erschreckt mich genauso.
Ich würde das aber gar nicht nur jetzt auf diese Querdenker-Szene beschränken, sondern ich würde das so ein bisschen auch generell sagen. Also es gibt auf beiden Seiten und an beiden Ufern gibt es, glaube ich, diese Radikalität und es gibt jetzt keinen Kompromiss sozusagen. Das fehlt mir so ein bisschen, die Kompromissbereitschaft und überhaupt die Basis, aufeinander zuzugehen und zu sprechen, zu kommunizieren und Sachen auszudiskutieren. Mhm. Das meine ich so am ehesten, ne?
Mein persönlicher Eindruck war, wir gehen jetzt mal, was sind wir, Mai, Juni, Juli letzten Jahres, also so rund ein Jahr zurück. Und wenn wir dann so auf diese in Anführungsstrichen Querdenker-Demos, Kundgebungen gegangen sind, dann haben wir ja wirklich durchaus ja, Menschen gesehen, mehrere hundert vielleicht. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wenn du heute auf so eine Querdenker-Demo gehst, dann siehst du eigentlich nur noch vielleicht ein paar Dutzend, wenn überhaupt. Ja, das sind immer wiederkehrende, jedes Wochenende wiederkehrende Demonstrationen hier in Köln. Also ich rede jetzt nur für Köln, weil woanders kann ich, in anderen Städten kann ich halt nicht mitreden. Das heißt, der Personenkreis, über den wir reden, vor einem Jahr durchaus auch mal Menschen, die sich einfach in der Situation, auch in der Berichterstattung vielleicht unsicher gefühlt haben und da mal hingegangen sind, weil sie sich so mit mal eben so ja durchaus ja auch populistisch geäußerten Phrasen identifizieren konnten oder die eben halt dadurch sich da wiedergefunden haben, die sind da mal hingegangen, die sind aber eigentlich in der Regel nicht wiedergekommen oder zumindest im Laufe der Zeit abgesprungen. Man sieht sie heute eigentlich nicht mehr. Und heute, das ist mein ganz persönlicher Eindruck, sieht man auf solchen Demonstrationen auch noch nur noch die Menschen, die vorher ja auch schon sich so ein bisschen von der Gesellschaft abgewandt haben, in dem Sinne, was sie sagen, so ja, das läuft ja alles falsch und ja, so ein bisschen Verschwörungstheoretiker will ich das jetzt mal sagen. Und dann hast du natürlich auch diese extremistischen Bereiche immer da, wo gesellschaftlich sich was tut oder so, da tauchen auch Rechtsextreme auf, weil sie sagen, so, vielleicht können wir da in dieser Welle mitschwimmen oder so. Ich persönlich glaube, dass die Querdenker-Szene sich da zumindest in Köln beruhigt hat, die spielt eigentlich so keine Rolle mehr, also in meiner persönlichen Wahrnehmung. Nicht, dass ich, also ich weiß jetzt nicht genau, wie ihr das Gefühl habt, ich habe euch so widersprochen, das wollte ich eigentlich gar nicht tun. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass ich sage, dass der Personenkreis, der Querdenker in dem Sinne, das ist jetzt nicht so, dass es eine Massenbewegung ist hier in Köln und da jede Woche die Dortzer Werft voll ist. Also das ist es eben halt nicht, weil wenn du über den Heumarkt läufst oder so, dann siehst du 20, 30 Menschen oder am Aachener Weiher 2, 3, 4, 5.
Aber warte mal, ich knüpfe nochmal anders an. Hast du denn auch das Gefühl, dass sozusagen trotzdem, dass es eben diese zwei Lager gibt, also jetzt auch mal möglicherweise von Köln weg, sondern wenn wir das jetzt mal national betrachten, dass es eben zwei Lager gibt, die nur schwer wieder aufeinander zukommen?
Wenn das eine Lager die Querdenker sind, wer soll dann das andere Lager sein, der Rest der Gesellschaft? Ja, das bringt das mit sich, dass das schwer miteinander zu vereinen ist, würde ich sagen. Ich glaube, dass Menschen, die denken, dass Bill Gates eine Seuche hervorruft, um damit Millionen zu machen, um das jetzt mal so platt zu sagen, dass es schwierig ist, mit denen sachlich zu argumentieren. Also wie will man die dann auch überzeugen, wieder zurückzukommen und zu sagen, so, wir sind doch eine Gesellschaft. Also das finde ich schon schwierig, ja.
Und die Überzeugung ist ja gar nicht unsere Aufgabe, sondern eher die, wie du es gesagt hast, ja, Aufklärung, ne? Und vor allen Dingen ja auch der Transport von Informationen und Aufzeigen von Situationen, die eben aktuell da draußen eine Rolle spielen.
So ist es.
Lass uns noch mal ganz kurz, weil ich weiß, ihr habt eigentlich wenig Zeit. Lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, jetzt vielleicht auch mal unabhängig von diesem Podcast, aber jetzt liegen schon anderthalb Jahre Pandemie hinter uns. Aktuell beschäftigen wir uns nach langer, langer Zeit. Ich habe auch das Gefühl, dieser dritte Lockdown ist irgendwie härter als die ersten beiden. Irgendwie zumindest fühlt es sich für mich so an. Jetzt reden wir zum ersten Mal auch darüber, dass möglicherweise am kommenden Montag die Außengastro in Köln unter anderem wieder öffnen kann, darf. Wie ist ja eure Gemütslage jetzt so ganz aktuell?
Also ich bin ehrlich gesagt sehr hin und her gerissen. Also ich, klar, würde ich mich wie alle anderen auch sehr freuen, wenn jetzt möglichst bald alles wieder halbwegs aufmacht zumindest. Ich war auch gestern zum Beispiel mal in der Stadt wieder mit Termin shoppen und habe auch gemerkt, wie einem das auch einfach gefehlt hat. Trotzdem habe ich ehrlich gesagt noch etwas Bedenken, das in der jetzigen Situation zu öffnen, weil ich einfach Schiss, auf gut Deutsch gesagt, davor habe, dass wir jetzt anfangen zu lockern und in ein paar Wochen sind wir dann wieder da, wo wir jetzt vor 4 Wochen zum Beispiel waren. Und ja, ich bin einfach hin und her gerissen. Auf der einen Seite würde ich es mir wünschen, auf der anderen Seite habe ich aber auch einfach Bammel, dass das wieder nach hinten losgeht und man vielleicht doch einfach jetzt noch ein paar Wochen den Zustand so halten sollte, wie er aktuell ist. Und dann, wenn man wirklich dauerhaft auf einem sehr niedrigen Niveau ist, dann anfangen sollte mit Lockerungen. Aber ja, Frank, wie ist es bei dir?
Naja, meine Gemütslage ist erstmal zu dem Lockdown vielleicht, weil du das sagtest, der dritte Lockdown ist der härteste. Ja, ich glaube, es ist für alle egal, ob du jetzt zu den Menschen gehörst, die arbeiten können oder nicht arbeiten können und so weiter. Ich glaube, es ist einfach wirklich eine harte Zeit. Die Monate haben Spuren hinterlassen bei jedem Einzelnen von uns. Ich war jetzt, das kann ich ja vielleicht mal sagen, für 3 Tage an der friesischen Küste, einfach um mal frische Luft zu schnappen. Dort kann man auch eben halt mittlerweile, weil die Inzidenzen es hergehen, ohne Termin mal in ein Geschäft gehen. Die Außengastronomie hat geöffnet, eben halt mit negativ getestet und einchecken und so weiter und so fort. Das fühlt sich auf der einen Seite tatsächlich ganz gut an, da mal zu sitzen. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, wenn dann wirklich mal um dich herum plötzlich wieder 10 Menschen, 15 Menschen auftauchen, so im Umkreis von 2-3 Metern zwar, aber das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Also da fühle ich mich auch noch nicht so ganz wohl. Was heißt das für mich hier in Köln? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, wenn wir uns alle an die Regeln halten, und sagen so, wir gehen in die Gastronomie und die Gastronomen setzen das alles um und wir setzen das alles um, auch in den Geschäften und tragen die Masken und waschen uns die Hände und lassen uns testen und so weiter und so fort, dann kann das funktionieren. Es fühlt sich aber, und irgendwie kann es sich ja auch nicht normal anfühlen in meinem Empfinden, es ist halt immer noch eine Pandemie, aber es gibt eben so ein bisschen die Möglichkeit, mal wieder etwas zu machen, außer von morgens bis abends vielleicht auf den Schreibtisch zu starren oder zu überlegen, wie oft ich denn heute in den Supermarkt gehen kann, damit ich mal vor die Tür kann.
Ich sehe es auch ähnlich wie Katrin. Also ich bin auch auf der einen Seite, ich freue mich auch vor allen Dingen auch für die Kulturszene hier in Köln, die ja seit Monaten tatsächlich brach liegt, dass es da eben auch mal wieder so ein bisschen Hoffnung gibt und dass es da weitergeht. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch genau eine ähnliche Befürchtung, dass es möglicherweise dann auch schon wieder schnell in eine andere Richtung geht. Das werden wir aber beobachten. Habt ihr eigentlich ein Highlight aus diesem Podcast, aus dieser ganzen Zeit? Könnt ihr euch an irgendwas erinnern, das euch bis heute im Gedächtnis ist?
Nee, tatsächlich geht es mir jetzt an der Stelle so, dass ich sage, so, boah, die Zeit ist so gerast, dass ich überlege, was haben wir denn eigentlich alles gemacht in diesen 100 Folgen? Ich weiß, dass ich mit einer Krankenschwester mal gesprochen habe. Das fand ich eigentlich, das waren so Gespräche, die mir auch nochmal eine andere Dimension aufgezeigt haben. Aber davon gibt es viele Gespräche in den letzten Monaten. Also so ein explizites Highlight, fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Vielleicht tatsächlich noch was Besonderes, so würde ich das mal sagen. Wir haben ja im Moment diese Serie, heute ja nicht, aber seit 2 Wochen laufen, wo wir die Menschen im Krisenstab mal vorstellen, die ich ja wirklich jetzt seit 1,5 Jahren praktisch mehr oder weniger täglich vor der Nase habe, die aber auch mal auf eine andere Art und Weise menschlich kennenzulernen, das fand ich schon sehr spannend.
Also ich schließe mich euch im Endeffekt an. Mir ist auch, ich würde es eher als etwas Besonderes im Gedächtnis geblieben. Und zwar hast du, Stefan, glaube ich, auch relativ zu Anfang des Podcasts letztes Jahr mit Heidi gesprochen.
Ah, Heidi ja, stimmt.
Du erinnerst dich.
Ja, ich erinnere mich, ja. Heidi aus Ports.
Genau, ist nämlich eine Prostituierte, die sich netterweise zu einem sehr offenen Gespräch, so habe ich es in Erinnerung, bereit erklärt hatte, weil natürlich das ganze Prostitutionsgewerbe ja mindestens genauso sehr wie viele anderen Bereiche eben auch unter dem Lockdown gelitten hat. Und ich fand, sie hat einfach einen sehr ehrlichen, offenen Einblick in dieses ganze Geschäft gegeben. Und das fand ich einfach cool, dass wir hier im Podcast einfach die Möglichkeit dazu hatten, dieses Thema auch mal wirklich etwas breiter irgendwie aufzugreifen, als das ja normalerweise in den Medien der Fall ist. Insofern ist das auf jeden Fall etwas, wo ich mich noch gut dran erinnere. Ja.
Ja.
Du dich auch.
Ich mich auch, auf jeden Fall. Sie war sehr, sehr straight und so eine typisch kölsche Art hat sie einfach gehabt. Du hast sie ja später, glaube ich, auch nochmal persönlich dann getroffen, als es dann auch zwischenzeitlich ja mal wieder möglich war, den Bordellbetrieb wieder aufzunehmen. Stimmt, aber an sie erinnere ich mich auf jeden Fall auch. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mal so ein bisschen zu, wie sagt man auf Kölsch, ich kann es ja nicht, Schwade.
Schwade.
Schwade, zu Schwade, über diese Pandemie und über eure Arbeit. Vielen Dank dafür. Und ich grüße natürlich jetzt auch nochmal Rebecca Otten, Guido Ostrowski und Konstantin Klostermann, die auch einen großen Anteil gehabt haben an diesen 100 Folgen.
Sehr gerne. Danke euch beiden auch.
Danke euch allen. Danke vor allen Dingen natürlich an allen, das sind ja eigentlich die Wichtigsten, die sich das Ding jede Woche dann anhören, runterladen. Ja. Ohne euch geht es natürlich auch nicht. Und vielleicht, wer weiß, so nach 100 Folgen kann ja auch so ein bisschen Feedback mal kommen. Vielleicht gibt es ja auch Hörer, oder sagt man beim Podcast auch Hörer? Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Also vielleicht gibt es ja auch Hörer, die sagen so, Mensch, das ist unsere Erinnerung an den Corona-Podcast von Radio Köln.
Könnt ihr euch gerne melden. podcast@radioköln.de ist die E-Mail-Adresse dazu.
Gut. Guck mal, und das gar nicht abgesprochen. Hat funktioniert, ne?
Ja, es hat funktioniert. Okay, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören bzw. sehen uns in der kommenden Woche dann.
So wird es sein. Macht's alles gut. Bis dahin. Tschüss.
Das Kölner Corona-Update.